Damit der Urlaub nicht zum Stress wird mit diesem Thema, begrüße ich Sie ganz herzlich hier heute Morgen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. In der kommenden Stunde bin ich im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Psychologe, promovierter Erziehungswissenschaftler, arbeitet in eigener Praxis als Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater, ist auch Buchautor und Hochschullehrer und vor allem bin ich mit ihm jetzt am Telefon verbunden. Einen schönen guten Morgen an Sie aus Neuss.
Ja, guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, damit der Urlaub nicht zum Stress wird, für einen ist der Urlaub schon vorbei, für die anderen steht er noch direkt vor der Tür. Und wer nun mit mehreren, vielleicht auch noch kleinen Kindern verreist, der hat von dem ersehnten Urlaubsglück noch alle Hände voll zu tun, das weiß jeder. Nicht nur, dass die Waschmaschine schon fast durchdreht, denn der Unterhosenvorrat, der soll ja für mindestens 2 Wochen ausreichen, was zu Hause aber nie der Fall ist. Also für jedes Kind überprüfen, ob sommerliche Kleidungsstücke in ausreichender Zahl vorhanden sind, sonst wird eben schnell noch bei irgendeinem Schnäppchen zugeschlagen. Ja, und wo Windeln, Ersatzkleider, Spucktüte, Notfallmedikament verstaut werden, das will alles wohl durchdacht sein. Sonst steht man im entscheidenden Moment ohne da. Oder der Rest der Familie hat sich schon peinlich berührt distanziert, als die volle Blase der Jüngsten eben doch mal unorthodox über dem Bahngleis am Bahnsteig entleert werden muss. Ja, oder der Koffer ist eben schon aufgegeben und dann, naja. Irgendwann stellt man sich die Frage, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Aber den Urlaub ohne Reiseführer, ohne vorherige Planung, ohne Lesefutter für jedes Alter und Reiseproviant, ohne spielerisches Zeitvertreib-Equipment, das zahlt sich eben auch nicht aus, wie die Erfahrung lehrt. Und schließlich will Frau weder bei der Rückkehr vergammelte Eier, verschimmeltes Brot, ranzige Butter und Käse im Kühlschrank vorfinden, noch will Mann die sorgsam gehegten Pflanzen im Garten durch Austrocknen oder Schneckenfraß dem Grab übergeben. Insofern ist vor dem Urlaub manchmal wie nach dem Urlaub und manchmal hat auch die Suche nach einem erschwinglichen Feriendomizil und alle Vorbereitungen sowieso schon mehr Zeit und Nerven gekostet, als der Urlaub dauert. Tja, ist halt so, kann man sagen. Oder was lässt sich vorher schon in die Hand nehmen, damit es im Urlaub dann nicht auch noch den unverhofften Ehekrach gibt und alle ganz entspannt und gelassen eben mal so richtig chillen können und eben nicht vom Strand gleich zum Scheidungsrichter die Reise nachher geht, wie Sie mir, Herr Dr. Wunsch, dann im Vorgespräch gesagt haben, das passiert ja öfters. Bevor wir dann gleich mal die erste Frage starten und dann von der Organisationsebene auch ein bisschen auf die Erziehungsebene umschwenken, vielleicht noch zu Ihnen ganz kurz. Als Buchautor habe ich Sie vorgestellt und Sie haben einige Bücher geschrieben, die auch bekannt geworden sind. Die Verwöhnungsfalle, Abschied von der Spaßpädagogik, Boxenstopp für Paare, ein Buch, das uns heute auch hier interessieren wird. Das hat doch den Titel, an welcher Schraube Sie drehen können, damit Ihre Beziehung rund läuft. Und zuletzt von Ihnen erschienen mit mir selbst zum stabilen Ich, Resilienz als Basis der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist im vergangenen Jahr das neueste Buch von Ihnen, was erschienen ist und wo Sie ein bisschen auch die Grundlage Ihres ganzen Denkens und der Erziehungsgrundlage überhaupt darlegen, wie nämlich Bindungsforschung und Resilienz ineinander zusammenhängen und wie wir heute auch ganz praktisch einfach widerstandsfähiger werden können. Ja, dann haben Sie noch einen Lehrauftrag an der Katholischen Hochschule in Köln und arbeiten auch dort seit Jahren für Konzepte der Elternqualifizierung und für die Pädagogik der Kindheit sowie auch für Kommunikations- und Konfliktmanagement. Ja, rundherum, Dr. Wunsch, jetzt haben wir Sie heute hier. Und wie ist das denn eigentlich? Warum stellt denn der Urlaub für viele Paare zu zweit diese Paare eben auch auf eine harte Probe? Und warum wird laut Statistik jede dritte Scheidung genau nach den gemeinsamen Ferien eingereicht?
Ja, da haben wir ja schon für 1,5 Stunden bis 2 Stunden im Programm nur allein durch die Startfrage. Als erstes, Menschen haben an den Urlaub eine sehr hohe Erwartung. Interessanterweise wird aber vorher nicht geklärt, wer denn für die Erwartungsumsetzung zuständig ist. Das heißt also, ich als klassischer Mann habe die Erwartung, der Urlaub wird schön und mit den Kindern wird das auch schön. Die klassische Frau hat die Erwartung, dass es genauso ist. Und mir hat mal ein Kollege gesagt, Erwartungen sind Vereinbarung mit einem anderen ohne seine Einbeziehung. Das heißt also, wir machen so ganz still für uns unsere Erwartungen. Und wenn die dann nicht entsprechend erfüllt werden, sind wir angesäuert, je nach Temperament vielleicht auch stinkesauer. Das ist also schon mal ein großer Grund, weshalb es im Urlaub oft ein ganz Stück anders aussieht als im Alltag, weil sich das da alles verdichtet. Der zweite Punkt, im normalen Familienalltag, Beziehungsalltag, Wochenalltag sehen sich manche Partner so 2-3 Stunden am Abend und haben in dieser Zeit sehr viele Organisationsdinge noch zu absolvieren. Das heißt, der eigentliche Zeitraum, wo man miteinander über Dinge redet, wo man sich austauscht, wo man sich Sorgen oder Freuden mitteilt, ist manchmal auf ein Pensum von einer Viertelstunde bis 20 Minuten reduziert. Jetzt hat man auf einmal im Urlaub, in Anführungszeichen, 24 Stunden rundum den anderen, was auf der einen Seite schön ist, was auf der anderen Seite aber eine Reihe von ungewohnten Begleitumständen mit sich bringt. Und da wird es dann eben auch sehr dicht. Und der dritte Punkt ist, dass vor den Ferien eine Reihe von Dingen anders organisiert werden könnten oder sollten, um es von da aus auch stressärmer zu machen. Das geht schon damit los. Ich habe eben nur mal so kurz hingehört, was man vorher in die Hand nehmen sollte. Jetzt war das beim Packen der Kinder. Und da kam es als erstes die Frage, ob denn die Kinder auch altersgemäß einbezogen würden oder werden. In meiner Praxis sind eine Reihe von Modellen entwickelt worden, die 6-, 18-, 12-Jährige ins Koffer packen und die Planung mit einbezogen werden. Und damit ist schon verbunden, dass es weniger Stress gibt. Einmal, weil dann eben die Verantwortung auch beim Kind ein ganz Stück liegt. Und zum Zweiten, wenn vorher vereinbart wird, dass wenn was fehlt, auch das Kind dafür selbst zuständig ist, dann haben also da schon mal die Erwartung, Mama muss es alles richten oder Papa, keine Grundlage. Und dann wird man auch eine wichtige Erfahrung fürs Leben machen, dass wenn man eben nicht entsprechend als Kind seine Verantwortung wahrnimmt, dass man eben auch selber Nachteile hat. Also Sie merken ein ganzes Paket. Einerseits, die Paare hängen viel intensiver aufeinander, positiv, aber gleichzeitig eben auch mit dem Begleitumstand, dass es dann eben auch mehr Reibungspunkte geben kann, die zum Teil zu hohen Erwartungen, die vorher nicht abgeglichen werden, und dann das praktische Handling, wer welche Aufgaben vor dem Urlaub zu übernehmen hat und wie das danach auch im Urlaub weitergeht. Denn ich denke nur an so einen Themenbereich wie Selbstversorgungshäuser, da haben Sie wahrscheinlich alle oder Selbstversorgungswohnungen oder Apartments oder was haben sie wahrscheinlich alle außer der Mutter die Einschätzung, dass es schön wird. Die Mutter hat das auch, aber alle haben die Einschätzung, dass Mutter dafür zu sorgen hat, dass wie zu Hause auch die entsprechenden Mahlzeiten auf den Tisch kommen. Und da kann ich nur sagen, wenn da jemand dann mitfährt, da wird es sicher sehr rasant werden können, es sei denn, die Mutter ist im doppelten Sinne ein Schaf und macht in ruhiger Gelassenheit das wie immer und ist dann sehr wahrscheinlich mehr oder weniger angesäuert, wenn sie nach Hause kommt und sagt, alle haben Urlaub gehabt, nur ich nicht.
Ja, da starten wir schon gleich in mein nächstes Buch, die Verwöhnungsfalle. Naja, so war das natürlich auch nicht gemeint, dass die Verantwortung dann nur bei der Mutter liegt. Ja, aber der ein oder andere wird sich denken, wenn die Badehose halt dann nicht dabei ist, ja Junge, dann hast du halt Pech gehabt, dann sitzt du halt 2 Wochen neben dem Pool oder badest in Unterhose. Vielleicht auch eine interessante Erfahrung, da mögen Sie wahrscheinlich schon sehr recht haben. Ja, also Sie haben gesagt, hohe Erwartungen, die sind ein Hindernis, weil man sie meistens für sich selber hat und ein großes Geheimnis darüber hegt, aber nicht mit dem Partner eigentlich austauscht, wie denn die Erwartungen auf beiden Seiten stehen, damit man vielleicht auch einen Konsens finden kann. Und natürlich, der Urlaub soll plötzlich also zum Paradies werden. All das, was man vielleicht im Alltag nicht geschafft hat, das soll im Urlaub mal eben schnell nachgeholt werden. Ja, da wird es wahrscheinlich dann eben auch schwierig. Und natürlich auch das Organisatorische, was man alles vorher organisieren kann, auch arbeitstechnisch, beruflich, damit nachher nicht der Arbeitsberg über einem zusammenklappt. Gut. Jetzt gibt es natürlich zum Beispiel die britische Psychologe Tremor Ellis behauptet, Urlaub bringe überhaupt das schlechteste Menschen zum Vorschein. Hat das dann auch damit zu tun, dass jetzt wirklich mal jeder die Maske ablegt und eigentlich die auch Bedürfnisse mal zum Vorschein kommen, die vielleicht vorher so unter aller Alltagslast verdeckt waren?
Weil ein grausiger Mensch wird, der dabei sichtbar wird. Aber wir werden natürlich in dem Augenblick, wo wir eine Reihe von Zwängen, die nun durch den Arbeitsablauf, durch den Tagesrhythmus gegeben sind, nicht mehr haben, ein ganzes Stück stärker auf uns selber schauen. Das wird ja auch mit dem Urlaub verbunden. Ich möchte für mich was dabei gewinnen, möchte für mich ein gutes Gefühl haben. Und dann kommen eine Reihe von Verhaltensweisen zum Zuge, wenn man sich dann nicht so gut selbst auch ein Stück im Griff hat oder auch sich selbst so nicht kennt, die für das Zusammenleben äußerst ungut sind. Also Egoismus, ist ja auch schön, wenn jeder einen schönen Urlaub haben möchte, aber der Egoismus in der Gemeinschaft wird dadurch begrenzt, dass eben andere auch ihre eigenen Vorstellungen haben, wo dann eben ein Konsens erzielt werden muss. Und dann wird es schon mal ein bisschen anders. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manche aus dem mittleren und oberen Management, die also im betrieblichen Ablauf eine treue Seele als Sekretärin, als Zuarbeiterin, als Office-Managerin haben, dass die auf einmal feststellen, das klappt ja nicht mehr so mit Zurufen, Anruf, dass es dann klappt, denn die Ehefrau wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in diese Rolle reinfinden wollen. Und dann gibt es wiederum eine ganze Reihe von Enttäuschungen. Ja, und mit Enttäuschungen haben wir immer so unsere Probleme dann. Tragen wir die so ein bisschen im Bauch und schmollen damit ein bisschen rum. Dann haben wir ein langes Gesicht, dann sagt dann die Partnerin oder der Partner, fehlt dir was? Nein, alles okay. Mit meinen Studenten arbeite ich immer dran, dass sie in 99% der Fälle davon ausgehen können, dass wenn jemand sagt, so alles okay, dass es genau nicht okay ist, aber dass man halt nicht drüber sprechen will oder kann oder glaubt oder was auch immer. Also da ist schon einiges an dieser Aussage aus Großbritannien dran, dass da das in Anführungszeichen wahre Selbst ein Stück deutlicher wird, weil da eben eine Reihe von Begrenzungen und Tagesrhythmen wegfallen und dann eben das einfach mal so ein bisschen mehr zum Ausdruck kommt. Hm.
Dann verraten Sie uns doch, was gibt es denn vorher noch zu klären? Also was sollte auf der Urlaubscheckliste vielleicht denn noch so draufstehen, außer Badehose, Pflaster, Tabletten oder Tablet, das wollte ich eigentlich sagen. Vielleicht sollte man diese ganzen elektronischen Dinge eigentlich auch besser zu Hause lassen, weil sonst doch im Urlaub der Alltag vielleicht auch noch weitergeht. Und wenn wir da ein bisschen umschwenken, auch auf Ihr Buch Boxenstopp für Paare. Sie vergleichen ja das Leben in einer Partnerschaft mit dem Umgang mit einem Auto. Das mutet vielleicht im ersten Moment etwas merkwürdig an, denn wo sind denn die Gemeinsamkeiten zwischen Ehe und Auto? Aber welche Funktionen gibt es also in der Partnerschaft, vielleicht auch vor dem Urlaub nochmal zu überprüfen, einen kleinen Urlaubscheck zu machen, damit es dann auch besser gelingen kann?
Also alle, die in das Buch reingeschaut haben, haben bestätigt, dass es jede Menge Parallelen zwischen Auto und Partnerschaft gibt, auch wenn das auf den ersten Blick heraus nicht so erscheinen mag. Wir haben eine Reihe von Frauen schon gesagt, wenn sie nur die Hälfte der Zuwendung bekämen, die das Auto am Wochenende und im Rahmen von sonstigen Pflegeintervallen bekämen, würde es ihnen persönlich und in der Partnerschaft schon ein Stück besser gehen. Denn eins ist klar, ob nun Partnerschaft oder Auto, beide können nur dann gut funktionieren, wenn man entsprechende Pflegeintervalle einbringt, wenn man dafür sorgt, dass der Ölwechsel beim Auto da ist, aber das kann eben auch ein Abwechslungsprogramm innerhalb der Partnerschaft sein, wo man eben ein Stückchen neue Energie bekommt und in der gleichen Intensität wie Menschen ihr Auto vor dem Urlaubsstart, gerade wenn man eine größere Reise hat, in die Inspektion geben, in der gleichen Intensität sollten auch Paare nochmal sich vorher anschauen, was gibt es denn bei uns für Klärungsbedarfe. Und da sind als erstes so die verschiedenen Erwartungen abzustimmen. Wenn er zum Beispiel immer schon morgens mit dem Frühstück und der Zeitung eine Ehe eingegangen ist, dass man vorher erklärt, also pass mal auf, im Alltag macht das ja noch so ein bisschen angehen, aber ich habe schon die Vorstellung, dass die Zeitung, wenn nachmittags am Strand oder in der Freizeit dann von dir gelesen wird und nicht schon beim Frühstück wie auch sonst üblich. Das Thema Smartphone haben Sie eben schon angesprochen, ein ganz wichtiges Thema, was vorher geklärt werden sollte. Die beste Lösung wäre, wenn das die beiden schaffen, wäre dann auch gleichzeitig ein tolles Vorbild für die Kinder, die Dinge entweder zu Hause zu lassen und ein ganz alles Handy mitzunehmen, mit dem man wirklich nur telefonieren kann, um zu sagen, wir sind angekommen oder wo kriegen wir denn hier, ein Taxi her oder irgendwelche kleinen Dinge, die man unterwegs machen kann, weil die meisten Menschen nicht die Fähigkeit haben, die Multifunktionen des Smartphones ruhen zu lassen. Das heißt also, dann schauen sie doch mal beide in die entsprechenden Ecken, wo Nachrichten aufgelaufen sein könnten, wie es denn im Betrieb weitergeht. Damit wird das Abschalten massiv erschwert. Die Partnerschaft, die ja nun eine Auszeit auch bräuchte, wird damit oft negativ tangiert. Die Kinder kriegen mit, dass also die Eltern auch dauernd drin hängen und werden natürlich das für sich genauso wahrnehmen. Und dann hat man eine Reihe von Problemen im Urlaub, die eigentlich mit dem Wort Urlaub nicht zusammenhängen können und auch nicht passen. Und wenn ich eben nochmal an die Aussage, Sie erwarten das Paradies, sagen wir, jetzt sind wir hier bei einem katholischen Radiosender, da müssten ja eigentlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer das Wort Paradies noch irgendwie theologisch zuordnen können. Wenn wir das Paradies erwarten, müssen wir uns jenseits gehen, also hier das Paradies erwarten, das hat ja schon, was weiß ich, der gute Herr Marx versucht, per Kommunismus den Menschen nahezubringen. Also wir sind da auch ein bisschen schnell dabei, unsere Erwartungen dermaßen in den Zoo zu schrauben, dass dann der paradiesische Strand, den man sich irgendwo erwartet, dann doch nicht da sein wird und da sein kann, weil eben vorherige Menschen ihren ganzen Abfall dagelassen haben, die Wassertemperatur ein bisschen kühler ist als im Normaldurchschnitt, der Sand doch nicht so sandig ist, sondern mehr Kies ist und, und. Also es sind natürlich, wie auch eben auf die Partnerschaft bezogen, auch massiv die Erwartungen, die unser Urlaubsglück reduzieren können.
Ja, Stichwort Paradies. Natürlich sind wir Menschen und wir haben eben auch Erwartungen, aber dass wir davon ablassen, alles in diesen Urlaub hineinzusetzen, das gehört vielleicht auch dazu. Also heißt das auch ein Stück resilienter im Alltag werden, damit man eben nicht vielleicht alle Erwartungen nur in diese 2 Wochen oder 3 Wochen auf diese Urlaubszeit setzt. Wie kann man sich denn auch Oasen im Alltag schaffen, damit nicht eben dieser Urlaub so überfrachtet wird?
Also erstmal wird der wahrscheinlich für den ein oder andere Hörerin sinnvoll sein, das Wort Resilienz nochmal so unter unserem Sprachbild reinzufassen, was nachvollziehbar ist. Also innerhalb der Psychologie wird damit die Widerstandsfähigkeit eines Menschen bezeichnet, auf äußere Ereignisse, die auf ihn zukommen, eben gelassener zu reagieren. Hört sich relativ leicht an, aber ist im Alltag natürlich gar nicht so einfach. Das heißt, um gelassener reagieren zu können, muss ich eine größere Stabilität haben in meiner Grundausstattung. Also nicht durch jede Anfrage, durch jede Kleinigkeit sich sofort angekratzt fühlen. Und wenn ich hier Studenten im Umgang miteinander erlebe oder wenn ich irgendwelche kritischen Anmerkungen machen, da kommen so natürlich etwas vornehmen. Herr Wunsch, das fand ich aber gerade unnett, was Sie da gesagt haben. Da würden Sie Mathelehrer auch sagen, es sei unnett, wenn er sagt, 3 mal 3 ist 9. Das ist in dem Augenblick, wo man Fakten anspricht, die aber vom Einzelnen nicht so unbedingt gerne gehört werden, bringt der Name oder die Bezeichnung unnett wenig. Aber das drückt aus, dass da Menschen ein relativ schwaches Selbst haben und von daher permanent alle möglichen Fragen als Angriff empfinden und von daher gerade innerhalb einer Urlaubszeit auch eine Reihe von Voraussetzungen mitbringen, dass kleinste Unannehmlichkeiten vor Ort auf einmal zur großen Dramatik werden. Also das so zum Thema Resilienz und zum Thema Oasen. In meinem Buch Boxenshop für Paare habe ich die ganze Reihe von solchen Mini-Oasenzeiten beschrieben. In dem Buch gibt es so 3 Symbole, die immer wieder auftauchen. Einmal eine Lupe im Sinne von, da müsste ich innerhalb der Beziehung besser hinschauen. Zum zweiten ein Ölkännchen. Da wäre es gut, mehr zu investieren. Also es sind solche Oasendinge, die also alle Paare, die zum Beispiel bei mir in der Partnerschaftsberatung schon waren hier vor Ort, denen habe ich empfohlen, mindestens alle 14 Tage, besser einmal in der Woche einen Abend, einen Paarabend zu machen, wo die Kinder früher in die Kiste kommen oder wenn sie größer sind, in die Selbstverantwortung kommen, wo ganz klar ist, ab 7 Uhr, ab 7:30, spätestens ab 8 Uhr ist eine Zeit, wo Mama und Papa was miteinander für sich machen. Das wird auch schon eine gute Ehevorbereitung oder Partnerschaftsvorbereitung für die Kinder sein, damit die Kinder auch nicht den Eindruck haben, so ein Partnerschaftsmotor, der braucht weder Benzin noch Ölwechsel noch sonst was. Nein, das wären solche Zeiten, wo ein Paar dann miteinander nochmal Zeit füreinander hat und wo dann eventuell auch im Rahmen von allem Stress, den der Alltag oft so mitbringt, gute Voraussetzungen für einen Abend im Ausklang der Zweisamkeit gefunden werden könnte. Denn auch die Zweisamkeit zählt ja nicht vom Himmel, so frei nach der Devise. Jetzt haben wir ja schon 4 Wochen uns nicht mehr intensiver begegnen können. Dann sollte man es auch heute Abend mal ansetzen und planen. Das kann man mit einem Termin machen, zum Lob, einem Kinobesuch oder was, aber mit solchen Dingen nicht. Und insoweit sind diese Dinge, die im Alltag da sind, eine SMS einfach mal zuschicken oder mit einem freundlichen Gruß oder mal eine Meldung von unserem schönen Ereignis, was man gerade erfahren hat, sich Dinge aufbewahren, die man sich abends mitteilt und eben so ein regelmäßiger Abend, der dann, wenn er gut funktionieren soll, auch nicht einfach stattfindet im Sinne von heute haben wir ja den Abend, was macht man denn heute, sondern abwechselnd hat einer der beiden Partner auch die Verantwortung dafür, etwas zu unternehmen, was nicht heißt, zu Hause sitzen und vor der Kiste hängen, sondern raus aus dem Haus, das kann ein Spaziergang zum schönen Ort sein, wo man dann vielleicht noch irgendwo ein frischendes Getränk oder ein Eis ist, das kann ein Kinobesuch sein, kann ein Konzertbesuch sein, das kann ein abendlicher Bummel am Rhein sein oder an einem anderen Fluss in Deutschland, egal was, aber irgendwas, wo die beiden nochmal Zeit füreinander haben, wo sie aus dem normalen Ambiente des Hauses rauskommen, wo auch dann die Kinder nicht alle 5 Minuten mal wiederum Bauchschmerzen vorjammern können, was in den meisten Fällen nicht vorhanden ist. Aber die Kinder haben ein gutes Gespür, wenn Eltern für sich sein wollen, sich in Aufmerksamkeit zu bringen. All diese Dinge helfen, dass ich eine größere Stabilität habe. Und so verrückt es ist, auch für einen Urlaub brauche ich eine gewisse Grundstabilität, damit es überhaupt gelingen kann. Sonst muss ich ins Lazarett gehen oder eine Reha-Maßnahme, da wird anderes für mich gemacht. Aber im Urlaub muss ich auch eine Reihe von mir selber einbringen. Und das fängt schon mit guter Planung, guter Laune und guter Abstimmung an.
Tja, da sprechen Sie das an, da denken vielleicht, bekommen vielleicht viele auch wieder ein schlechtes Gewissen, wenn Sie daran denken, oh ja, stimmt, unser wöchentliches, ja, vielleicht Ehegespräch, wenn das dann so einige Paare vielleicht auch eigentlich so in ihren Alltag integrieren wollten als festen Bestandteil und es dann doch oft nicht klappt. Wie war das denn bei Ihnen? Hat das immer oder funktioniert das immer gut oder was machen Sie, wenn Sie mal wieder auf Abwege geraten und eben dann doch nicht mit Ihrer Frau so regelmäßig zu einem schönen Eheabend zusammenkommen?
Ja, das Wort funktionieren ist schon das Kritischste in der ganzen Formulierung jetzt gerade von Ihnen gewesen. Es funktioniert natürlich nicht von sich aus, sondern immer nur, indem man es neu anpackt. Dann wird es sicherlich auch Rückschläge geben, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir es ganz massiv gebraucht haben und intensiver und interessanterweise auch am intensivsten durchgesetzt haben, als wir vor 20 Jahren ein Haus gebaut haben und wir als Paar, ich sag mal als Bauarbeiterpaar super funktionierten, ob das beim Dachdecken war, beim Verputzen war oder bei was für Dinge auch war, wir haben also sehr viel selber gemacht und wo dann auf einmal wir feststellten, ja, aber wir sind nicht den Ehebund eingegangen, um eine Dachdeckergemeinschaft zu bilden oder demnächst eine Handwerker-AG zu gründen, sondern dass wir eben auch als Paar gut miteinander klarkommen und um uns da nicht zu verlieren, haben wir, obwohl es wir in ein Rohbauhaus eingezogen sind, haben wir es geschafft, also wobei, wenn ich mir sage, meine ich mindestens zu 80% meine Frau, dass die Voraussetzungen geschafft hat, zur Not auf einen improvisierten Tisch ein schönes Tischtuch drauf und die Gläser musste man erstmal ein bisschen entstauben, weil die halt noch ein Stück Dreck mitbekommen haben, aber egal, um genau diese Dinge zu machen und im Augenblick oder in den letzten Jahren klappt es nicht immer mit dem Wöchentlichen so, weil da eine Reihe von Abendterminen bei mir in der Hochschule dazugekommen sind, die eben halt dann so stattfinden müssen, aber dann haben wir eben öfter Wochenende, wo wir wegfahren, 3-4 Tage raus, über Pfingsten 5 Tage weit ab von allem, Handy bleibt zu Hause, E-Mail-Kontakt wird im Hotel nicht aufgenommen, sodass man dann wirklich mal für 4-5 Tage richtig absacken kann in die Möglichkeit, sich nochmal Gedanken auszutauschen, die man im Alltag ebenso nicht hat, es sei denn, es würde ein direkter Regelungsbedarf anstehen, dass man sich über Zielgedanken austauscht, dass man sich über die Zukunft austauscht, über irgendwelche Verschönerungen vielleicht in der Wohnung oder im Garten. Und das sind Zeiten, die man im Alltag nur dann hat. Also wenn der Wasserhahn tropft, dann muss man halt ran. Und wenn irgendwelche Elektrogeräte ausgefallen sind, dann muss man dran. Aber man geht nicht an Themenfelder dran, wo man nicht unbedingt dran muss, weil dafür der Alltag zu wenig Zeit lässt. Und das kann man genau in diesen Sonderzeiten machen. Ob das nun der Abend ist, den ich mal für ein Paar als den ultimativen Paarabend bezeichne, aber so ungefähr, da gibt es also keine Diskussion, der muss alle 14 Tage oder einmal in der Woche stattfinden und dann eben noch nicht als reiner Gesprächsabend, die Gespräche kommen nachher von alleine, wenn der klassische Mann hört, wir sollen einen Abend in der Woche miteinander reden, dann wird er genau an dem Abend eine Spätschicht vom Chef reingedrückt bekommen haben und wird sich irgendwo etwas entziehen wollen, weil miteinander reden ist oft eine recht große Anspannungsvoraussetzung und miteinander handeln ist einfach und das Interessante ist, beim miteinander handeln redet man von alleine und dann kommt man eben auch dazu, sich über wichtige Dinge auszutauschen.
Tja, ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Psychologe ist er, Erziehungswissenschaftler, arbeitet in eigener Praxis als Paar, Erziehungs- und Konfliktberater, Buchautor und Hochschullehrer, verheiratet, hat 2 Kinder und mehrere 3 Enkelkinder mittlerweile auch. Und uns beschäftigt heute die Frage, damit der Urlaub eben nicht zum Stress wird, was können wir vorher tun, damit Mutter nicht auch im Urlaub, ich zitiere sie wie ein dummes Schaf, dann für alle sorgt und allen alles recht macht, dann aber mit einem versäuerten oder völlig entnervten Gesicht nach Hause kommt, weil sie nämlich nichts vom Urlaub hatte. Das heißt, Beziehungsprobleme sind auch dann immer Erziehungsprobleme. Wie können die Kinder also auch fit gemacht werden, dass sie Selbstverantwortung übernehmen, auch für den Urlaub und für das, was es denn dort mitzunehmen gilt, um bestimmte Dinge dann auch zu machen. Ja, und wie kann man eben auch diesen ultimativen Paarabend nicht erst im Urlaub anvisieren, sondern vielleicht auch schon vorher, dass man sich einfach etwas reserviert unter der Woche, eine ganz kinderfreie Zone, eine Zone, die auch nicht zu Hause im Alltag vor dem Fernsehen stattfindet, sondern wo jeder mal dran ist, sich etwas Schönes auszudenken, ohne dass es gleich unheimlich kompliziert sein muss, sei es ein schöner Spaziergang, ja, bei Ihnen vielleicht am Rhein, hier bei uns, bei uns auch im Rhein oder an der Kinzig oder... Dann gibt es aber noch viele andere Flüsse und auch vielleicht ein paar Seen oder einen schönen bergigen Spaziergang oder was die Umgebung eben so hergibt, wo man gerade ist, eben etwas Unkompliziertes. Ja, vielleicht sollten wir auch noch reden über ein Gesprächsmenü für das Urlaubsgepäck, dass wir da vielleicht nicht die deftigen Sachen gleich hineinpacken oder wie Sie sagen, ja, einfach etwas dann doch wieder uns auf das Auto zu bewegen und die Sprache nehmen, damit Männer nicht gleich so abgestreckt sind. Also was macht die Zündung, wo läuft die Lenkung hin, wer sitzt am Motor und wer betätigt denn die Bremsen immer und wann gibt es mal wieder ein wirklich wichtiges TÜV-Intervall, nicht nur fürs Auto, sondern eben auch für die Paarbeziehung zu unternehmen. Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Thema, damit der Urlaub nicht zum Stress wird. Mit Dr. Albert Wunsch und mein Name ist Anjuta Engert. Damit der Urlaub nicht zum Stress wird, das ist das Thema bei uns hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Dr. Albert Wunsch. Mit ihm bin ich im Gespräch. Er ist Psychologe, promovierter Erziehungswissenschaftler, Buchautor, Hochschullehrer und auch selber Vater von 2 erwachsenen Kindern und hat auch 3 Enkelkinder. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich führe Sie durch die Sendung. Ja, wir haben bereits gehört, es ist natürlich spätestens im Urlaub tritt eben eine gestörte Gefühlswelt auch offen zutage, die alles das, was es natürlich vorher schon so unter der Decke brodelt in der Beziehungsebene, das kommt jetzt hier eigentlich dann auch natürlich ganz offen zutage, weil jeder hat eben oftmals, wie Sie sagen, Herr Wunsch, zu hohe Erwartungen an den Urlaub. Hier soll nun alles erfüllt werden, was im Alltag nicht geklappt hat. Und das kann schwerlich gehen. Das können wir uns mit ein bisschen gesundem Menschenverstand natürlich auch alle ganz gut vorstellen. Aber dennoch sind wir auch alle immer schwach und es gelingt uns nicht immer mit der entsprechenden Konsequenz, auch das alles durchzuziehen. Oder wir wissen es vielleicht oft gar nicht. Was können wir machen? Was können wir uns vornehmen? Wie können wir dann ein Gespräch vielleicht ganz gut im Urlaub auch angehen? Also welches Gesprächsmenü stecken wir in unser Urlaubsgepäck? Ja, überfrachten es nicht, aber vielleicht können wir da auch wieder mal einen Neuanfang wagen. Was schlagen Sie da vor?
Also auf jeden Fall das Wort Neuanfang nach Möglichkeit nicht nutzen und ganz behutsame kleine Schritte gehen. Also ich kann aus meiner Beratungsarbeit sagen, dass häufig Frauen gute Seher, gute Spürer für die momentane Beziehungssituation sind. Das heißt, sie merken viel schneller, dass da ein bisschen frischer Wind notwendig ist, dass da die ein oder andere Sache nicht so ganz gut läuft. Und diese Frauen, wenn es Männer sind, dann trifft es also für die jetzt genauso zu. Auf jeden Fall diese Menschen, die stärker diese, sagen wir mal, Beziehungsdefizite sehen, haben oft den Ansatz, dann zu sagen, also wir müssen mal über unsere Beziehung reden. oder wir sollten den Urlaub mal nutzen, für einen Neuanfang zu machen. Dann springt der andere ganz schnell an die Decke oder er nimmt Reis aus oder was auch immer. Das geht viel zu tief, weil Neuanfang heißt ja im Umkehrschluss, bisher war alles restlos daneben. Das heißt, wenn Sie mir sagen würden, lieber Albert Wunsch, wir müssen jetzt mal einen Neuanfang machen, dann läuft bei mir sofort ab. Also habe ich alles Mögliche falsch gemacht und mit der Voraussetzung kann keiner in ein Gespräch kommen. Von da habe ich so auf dem Hintergrund mit in vielen Paargesprächen eine Vorgehensweise entwickelt, so ein, wenn man das Wort Menü nimmt, also eine ganz leichte Vorspeise, die eben zum Ziel hat, überhaupt eine leichte Annäherung erstmal zu ermöglichen. Und solche Annäherungsfragen sind, jetzt an Partner, an die Partnerin gerichtet, was würdest du am ehesten meinen, was uns so im Alltag schon mal ein bisschen gut tun würde, oder was würdest du am ehesten meinen, was in unserem Alltag uns schon mal ein bisschen Zeit und Nerven und sonst was kostet, was wir eigentlich, wenn man so dort ein bisschen vielleicht in den Blick nehmen würden, reduzieren könnten. Also dieses am ehesten hat man die Möglichkeit, eine ganz leichte Trendaussage zu machen, dann hört man noch nicht so das Gewaltige, das Grundsätzliche, das Neuanfangen. Denn wenn ein Mann meinetwegen mit einer anderen Frau schon mal etwas intensiver rumgeflirtet hat und sich in der eigenen Beziehung schon ein bisschen entfremdet hat, wenn dann die Frau sagen würde, sollte man nicht mehr über Neuanfang reden, und wenn der ganz gut ist, sagt ihr, das ist ein guter Startpunkt. Ich wollte sie immer schon sagen, dass ich eine Freundin habe und mit der bald den Neuanfang machen sollte. Also wie gesagt, das kann also restlos nach hinten losgehen, aber diese Annäherungsfragen, am ehesten mehr, am ehesten weniger, kann auch in jeder Gesprächssituation sie mit ihren eigenen Eltern, was würde euch jetzt im Rahmen eures Älterwerdens am ehesten helfen, am ehesten Sorge bereiten. In Bezug zu den Kindern, was wird ihr am ehesten innerhalb der Schule im Unterricht ein bisschen Sorge bereiten? Welches Fach ist am ehesten, wo du dich nicht so ganz gut fühlst? Welcher Lehrer ist am ehesten derjenige, welcher? Also es geht um die ganz leichte Annäherung. Und wenn man die dann hat, kann man sagen, okay, jetzt wissen wir also, am ehesten ist das ein Reibepunkt bei uns im Alltag. Was meinst du? Und das ist die zweite Frage, die eine unwahrscheinliche Entlastung für den Gegenüber bringt, wenn meinetwegen einer von beiden die Hauptfäden in der Hand hält. Und was meinst du, was ich wiederum am ehesten dazu beitragen könnte, dass das besser wird? Also nicht Erwartungen an den anderen, sondern den Hinweis an den anderen, sag mir doch, was ich am ehesten dazu beitragen könnte. Und ich kann ein ganz banales Beispiel aus unserer eigenen Beziehung nehmen. Meine Frau, die ist jemand, die eine Viertelstunde vorher am liebsten überall ankommt, und ich bin jemand, schon allein auf dem Hintergrund meines sehr eng getakteten Terminkalenders, dass ich, wenn ich eine Minute vorher da bin, eigentlich ist es ja ausreichend. Das trifft ihre Vorstellung gar nicht, und dann ist das oft so, dann fängt so dieses stille Bayern an. Du weißt ja, dass wir um 8 Uhr Theater haben, erfahre ich dann um 6:30. Ja, sag ich weiß. Die eigentliche Frage war nicht der Hinweis, dass um 8 Uhr Theater ist, sondern die eigentliche Aussage war, sehr wahrscheinlich, wir sollten bald fahren, damit ich auch mit meinem Zeitplan klarkomme. Und um aus der Geschichte rauszukommen, haben wir irgendwann mal gesagt, pass mal auf, lass das mit dem Hinweis und so, du hast ja eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Sag mir, wann möchtest du spätestens im Theater sein? Und ich plane dann mit Parkplatzsuche, Parkhaus fahren, was auch immer, wie zeitig wir von zu Hause wegfahren, und sag dir dann eine Uhrzeit, und dann erwarte ich, dass wir dann noch sofort fahren. Und das hat eine unwahrscheinliche Entkrampfung gegeben, denn wenn meine Frau wiederum so klassisch, du weißt ja, dass wir heute Abend im Theater sind, um 6:30 oder um 7:30 sagte, dann ging ich schon wieder hoch, weil ich ja genau wusste, und sie ging hoch, weil sie eben nicht wusste, wann soll ich denn jetzt hier in entsprechender Kleidung an der Türe sein und eben auch ihre eigenen Plan. Und zwar nur so eine ganz kleine Geschichte hat den Punkt restlos reduziert, und wenn sie sagt, ja, wenn du planst, du brauchst nur 20 Minuten, ich plane dann eine halbe Stunde ein, Daniel sagt, du planst halt immer anders, aber ich plane es so ein. Und wenn ich dann punktum ankomme, in den ersten Malen habe ich dann auch noch immer darauf geachtet, sie zu fragen, ich hatte doch mit dir vereinbart, 4:08 hier sein. Sind wir hier? Ja, ja. Weil das ist nämlich auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. In dem Augenblick, wo sich etwas ändert, nimmt der andere, der ein halbes Jahr, ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, vielleicht ja darunter gelitten hat, dass es so nicht war, der nimmt die Veränderung erstmals gar nicht wahr, was natürlich für den anderen, der die Veränderung einbringt, eine unwahrscheinliche Belastungssituation ist. Jetzt habe ich mich geändert, jetzt sagt sie noch nicht mal was. Weil wir brauchen oft ein halbes Jahr oder ein Jahr, dass eine Veränderung überhaupt bei uns ankommt. Das ist zum Beispiel auch das Problem, dass Eltern die Veränderungen ihrer Kinder in der Pubertät mit einem Jahr Verzögerung wahrnehmen. Also die sehen natürlich, dass die größer werden und dass vielleicht die Pubertät rein biologisch einsetzt, aber sie betrachten und behandeln oft ihre Kinder noch, als wenn sie ein Jahr jünger wären, was dann die 13-Jährigen dazu führt, Mama, ich bin 13, ich bin keine 10 und so weiter. Also dieses Leck, dass wir das nicht so wahrnehmen, wenn sich was verändert, ist gerade in diesem Zusammenhang auch wichtig. Und genau durch solche kleinen vorsichtigen Gesprächsannäherungen an Themen und was könnte ich dazu beitragen, dass es dann besser wird, vielleicht der andere Mut, dann zu sagen, ja, so, was heißt du? Also ich kann ja auch was dazu beitragen. Und dann kommt ein unwahrscheinlich toller partnerschaftlicher Austausch zustande, der dann auch eine Möglichkeit schafft, an heißere Eisen ranzugehen, die ein oder andere Verletzungssituation ranzugehen, weil man sich ja jetzt schon einen Boden bereitet hat, wo man merkt, es geht nicht darum, dass einer den schwarzen Peter zugeschoben bekommt, sondern es geht darum, dass man einen Vorgang etwas beschreibt und dann eben gemeinsam schaut, wie man den Vorgang, der eben den einen oder beide jeweils unter verschiedenen Vorzeichen in so eine Stress- oder Sauerkeitssituation reinbringt, wie man den entschärfen kann, vielleicht wieder ganz ablegen kann. Manche Dinge in unserer Beziehung, die sind von einem auf den anderen Tag, hauptsächlich von mir, dann auch, weil ich der Betroffene war, abgelehnt. Was ist, okay, wenn das ja so stört, dann beschließe ich für mich heute, ich teile es jetzt mal mit, aber ich beschließe für mich heute, dass ich ab morgen es nicht mehr machen werde. Das ist in 90% der Fälle hat das auch geklappt. Aber und den einen oder anderen Ausrutscher, den man dann, wenn man das jahrelang anders gemacht hat, den nimmt der andere dann im positiven Sinne nicht wahr, wenn es dann eben so deutlich ist. Also dieses vorsichtige Rangehen und nicht, wir müssen mal über die Ehe reden, wir müssen über die Beziehung reden, wir müssen mal versuchen, einen Neustart zu machen, viel zu schwülzig, zu schwer, wird in den meisten Fällen nicht gelingen.
Also ein Hinweis an alle Frauen, die da vielleicht ein bisschen zu brachial dann oftmals vorgehen oder ja eben gleich auf Beziehungsprobleme eingehen möchten, was dann völlig abschreckend ist für die Männerwelt. Sie sagen ja auch, wieder so ins Gespräch kommen, das ist auch eine tragende Säule der Partnerschaft und Trennungen könnte man oft vermeiden. Sind es genau diese Punkte, dass jeder in seinem Kosmos lebt, dass jeder unter den Unterschiedlichkeiten und anderen Auffassungen des anderen dann stillschweigend leidet, es keinen Austausch darüber gibt, bis das Fass halt irgendwann so voll ist, dass es dann eben mal irgendwann zu dem berühmten Tropfen kommt, der das Fass zum Überlaufen bringt und wo beide das Gefühl haben, es gibt keine Annäherung mehr?
Ja, ganz wichtig, ja. Also diese berühmten Tropfen. Es gibt Menschen, die ersten Tropfen auch wirklich noch schlucken. Wir sagen, ja gut, nichts ist vollkommen. Ist ja auch okay. Dann kommen die nächsten Tropfen dazu. Ja, aber ein bisschen vollkommener sollte es schon sein. Die tun schon etwas weh beim Schlucken. Und wenn man dann die 13. oder 23. Tropfen mal wiederum erneut bekommt, dann tut es nicht nur weh, sondern da setzt auch Ärger ein. Und dann kommen eine Reihe von Menschen, die also noch eine sehr kontrollierte Impulskontrolle haben, also die sagen dann, aber jetzt, ich darf doch jetzt nicht platzen, ist ja auch richtig so. Und dann kommt der Punkt, wo dann irgendwann diese Fähigkeit, sich zu kontrollieren, nicht mehr klappt, nicht mehr funktioniert und dann platzen sie. Und dann hat der Gegenüber oder die Gegenüber haben dann das Problem, etwas, was über 3, über eventuell 13, 23 Jahre sich ganz langsam immer angesammelt hat, kriegen sie dermaßen vor die Füße geklatscht, dass sie sagen, mein Gott, Mann, wieso hast du nicht viel früher was gesagt? Und für das nicht früher was gesagt, gibt es 2 Erklärungen. Einmal, da sind wir beim Thema Resilienz, ein instabiles Ich hat massiv Probleme, eigene Einschätzungen, Befindlichkeiten, Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen überhaupt äußern zu können. Weil das instabile Ich die Furcht hat, wenn ich sage, was ich denke, was ich meine, was ich möchte, wird das eventuell zu einem Konflikt führen. Ob das stimmt, ist eine ganz andere Geschichte. Da man aber als instabiler Mensch einen Konflikt immer nach Möglichkeit vermeiden möchte, weil Konflikte mit, ich weiß nicht mehr weiter, es wird düster, es wird hart verbunden werden, wird geschwiegen, bis das eben der letzte Tropfen dazukommt. Das heißt, Menschen haben zwei Voraussetzungen, mit solchen Dingen anders umzugehen. Einmal, sag mal, Ich-Investition, das heißt, die Stabilität des eigenen Ich massiv auszubauen, so wie manchmal, ich habe in der Schule gearbeitet, wo man nach 10 Jahren Betrieb feststellt, dass die Bauarbeiter viel zu wenig Zement in den Beton reingepackt haben und die eigentlich schon 10 Jahre einsturzgefährdend war. Jetzt kommt man mit der ganzen Schule nicht abreißen und dann hat man eben Folgendes gemacht, hat also Stahlstützen überall an wichtigen Stellen darunter gebaut, um eben die Stabilität des Gebäudes dann im Nachhinein zu gewährleisten. In gewisser Weise ist das ein schönes Bild. Wir können unsere Persönlichkeit ja nicht mit dem 30., 40., 50. Geburtstag restlos verändern, aber wir können uns nochmal in Anführungszeichen so Stahlstützen einbauen, um eben stabiler zu werden. Und der zweite Punkt ist, der ist aber unseren Menschen hier in unserer Kultur sehr ausgeprägt, dass wir im Grunde nur zwei Reaktionsweisen gelernt haben oder zu haben scheinen auf den Punkt Konfliktsituation oder Meinungsverschiedenheit oder unterschiedliche Auffassung. Entweder schweigen oder sagen, nein, das will ich nicht. Aber eine Mittelformulierung, die heißen würde, meinst du das wirklich? Oder meinst du, das sollten wir heute machen oder morgen? Oder ich habe im Augenblick den Eindruck, das wird mir nicht so ganz leicht von der Hand gehen können. Ist es denn für dich wichtig? Da kommen wiederum ganz leichte Annäherungen, sodass es gar nicht zum Konflikt kommt, aber der andere mitbekommt, oh, das ist vielleicht heute nicht so gut oder überhaupt nicht so gut. Und dann sagt, ja, also so wichtig war es mir auch nicht. Also wenn es dir, wenn das für dich eine schwierige Sache ist, dann machen wir es erst gar nicht. Das heißt, wenn man geübter ist, dass man lernt, andere Auffassungen, andere Meinungen, andere Positionen so einbringen zu können, dass es nicht sofort zu so einer Ja-Nein-Ebene wird, zu einer will ich oder will ich nicht-Ebene, schluckisch oder hau ich drauf-Ebene wird, dann haben die Menschen viel früher auch gelernt, damit anders umzugehen. Und damit ist dann das Zweite verbunden. Also einmal, ich brauche dann auch gar nicht mehr so viel Stabilität. Natürlich brauche ich es als Grundvoraussetzung schon überhaupt zu denken zu können. Aber dann habe ich eben ein anderes Repertoire an Konfliktmöglichkeiten gelernt. Und das ist zum Beispiel, ich habe heute Abend wiederum eine Abschlussveranstaltung von einem Konfliktseminar mit Studenten, Konfliktmanagement, wo ich diese beiden Punkte sehr intensiv einbringe. Einmal investieren, dass Menschen stabiler werden, und zum Zweiten investieren, dass sie ein anderes Handlungsgeschick im Umgang mit unterschiedlichen Situationen haben. Also praktisch Handwerkzeug erlernen im Sinne von leichten Annäherungsfragen. Meinst du es wirklich? Sollen wir es heute? Sollen wir es überhaupt? Also für mich ist es was neu. Okay, wenn es für dich ist, dann schauen wir mal. Um Annäherung zu ermöglichen, dann braucht man das Schlucken nicht mehr zu machen, und da braucht man auch, wenn das letzte Tropfen dann reingekommen ist, in das Fass auch nicht zu explodieren oder überlaufen.
Ja, da scheinen wir ja wirklich das Wespennest getroffen zu haben. Ja, wir sind hier in der Sendung in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema beschäftigt, damit der Urlaub nicht zum Stress wird, mit Dr. Albert Wunsch. Mit ihm bin ich im Gespräch und ich darf Sie an dieser Stelle auch nochmal einladen, wenn Sie eine Frage haben, dann können Sie uns jetzt noch anrufen unter der 089-517-008-008. Ja, wie steht es bei Ihnen im Urlaub? Läuft da immer alles rund? Oder fragen Sie sich manchmal, was könnte ich mehr investieren in unsere Partnerschaft, damit es besser klappt? Aber manchmal scheitert es am Wie. Ja, wir haben gerade gehört, das zu investieren, oder ja, Sie haben ja auch gesagt, das Verüben einer Partnerschaft, das ist kein Naturgesetz, aber es scheint ja offensichtlich doch ein Naturgesetz zu sein, wenn nicht regelmäßig dagegen bewusst etwas unternommen wird. Und da waren wir stehen geblieben, auch bei dem Eheabend als ganz wichtige Stütze, einen Abend zu reservieren, der einfach wirklich nur für das Paar ist und erst einmal unter einem leichten, lockeren etwas, wo man sich etwas vornimmt, was Schönes, wo jeder auch erstmal Lust dazu hat und das nicht schwer zu überladen. Und dann haben Sie auch gesagt, es geht auch immer darum, in jedem Konflikt hängt ja auch die Verantwortung an mir. wenn ich jetzt mal vom Ich ausgehe, weil wir doch in der Partnerschaft immer dazu neigen, Entschuldigung, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nur alles ist schlecht, weil er so und so ist und weil er immer die Zahnpastatube eben nicht zumacht. Und ja, dann gibt es noch die tausend anderen Dinge und irgendwann reicht es dann eben. Was sind denn so Handwerkszeuge, das haben Sie schon gesagt, wo man einfach erstmal den anderen sich leicht annähert, aber was kann man auch noch mit so ins Urlaubsgepäck nehmen, um einfach mehr Möglichkeiten zu haben, Konflikte zu lösen und nicht gleich immer in Schwarz oder Weiß zu verfallen, entweder ja oder nein, sondern auch in eine mehr Optionen zu haben, mehr Möglichkeiten zu haben.
Eine Reihe von Dingen habe ich eben genannt. Ich bringe noch mal ein paar weitere. Häufig erlebe ich bei Paaren, dass einer von beiden eher etwas negativ gestimmt ist. Ich hatte also mal ein Paar, wo die Frau abends drei, fünf Negativdinge von ihrem Alltag berichten konnte und sich darin erging. Und da er ein sehr praktischer Mann war, der dann zu jeder Negativgeschichte gesagt, kannst du es ja so machen, dann kannst du es ja so machen, war falsch, weil sie wollte keine Lösung, sondern sie wollte eigentlich nur Beziehungspflege, Mitleid oder irgendwo ein bisschen Arm oder sowas, oder sich nur von der Seele reden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagte er irgendwann mal, Herr Wunsch, mir geht das auf den Keks. Also laufende Meter, da sage ich, es gibt doch sicher was Positives. Nein, es gibt nichts Positives. Dann haben die beiden auf dem Hintergrund meiner Intervention vereinbart, wenn sie wiederum abends eine Negativgeschichte bringt, und beide wussten von dieser Regelung, beide haben sie unterschrieben, dass sie sie akzeptieren würden, sagt er, okay, habe ich es gehört. Erste Frage, möchtest du von mir einen Hinweis haben, wie du damit besser umgehen willst? Dann sagst du, nee. Dann sagst du, okay, jetzt weißt du, wie die zweite Regel ist. Jetzt will ich von dir, jetzt kannst du ja sicherlich, jetzt willst du mir ja auch, natürlich eine Unterstellung mit, jetzt willst du mir auch zwei positive Dinge des Tages berichten. Irgendwas. Die Frau hat sich schwer getan im Anfang. Sie hat, es gibt nichts Positives. Und sagte, wir haben die Regel vereinbart, es gibt was Positives. Und wenn es nur heute Morgen war, dass der Kaffee heute nicht kalt war, sondern er war so heiß, wie du ihn haben wolltest, und dass die Milch, die du haben wolltest, nicht ohne so eine fettige, sondern was war, egal was, zwei positive Dinge, dann kann sie erst das nächste negative Ding sagen. Und dann hat sich darüber zweierlei entwickelt. Einmal, da er wirklich wenig positive Dinge einfiel, es gibt ja Menschen, die können negative Dinge von der summenden Fliege bis zum, etwas zu eng geparkten Auto der Reihe nach erzählen, aber die positiven Dinge nicht. Und da sie die Regel akzeptierte und wenn er dann nichts Positives einfiel, hatte sie eben den Nachteil, sie konnte auch keine neue negative Geschichte mehr erzählen. Also entweder fallen dann dem anderen positive Dinge ein oder aber mit dem Negativen wird es dann automatisch weniger. Eine andere, kann man nicht direkt als Handwerkszeug bezeichnen, aber sagen wir so eine Grundhaltung, das ist auch eine dicke Prise Humor, die natürlich auch wiederum darauf fußt, dass man als Mensch eine gewisse Stabilität hat und sich nicht von jedem Kleinigkeit und von jedem Pups durcheinander bringen lässt, egal wer er nun einbringt, sondern einfach mal sagt, okay, das ist halt so und so weiter. Ein Paar in der Nähe von Frankfurt kommt zum gleichen Zeitpunkt mit zwei verschiedenen Autos zu Hause an. Sie hängen mehr oder weniger gleichzeitig oder wollen ihre Jacken aufhängen und dabei ist schon irgendwo ein ungutes Wort gefallen oder was weiß ich, der eine hat dem anderen den Kleiderbügel nicht angegeben, sondern weggenommen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von Sekunden, prallt es richtig krass aufeinander. Und dann sagte einer von beiden, die beiden waren bei mir jahrelang in so einer Lebenscoaching-Gruppe hier in Neuss, kam von Frankfurt da immer hin, und dann einer von beiden, die beiden können mir heute noch nicht sagen, obwohl ich immer noch Kontakt zu ihnen habe, wer es war, aber einer sagte, ich glaube, jetzt machen wir das Ganze nochmal neu und gehen nochmal vor die Tür und starten nochmal neu in den Abend. Die beiden haben das Haus verlassen, sind wieder neu vor die Tür gegangen, haben die Türe aufgeschlossen, haben sich im Flur erstmal guten Abend gesagt, begrüßt ihn, seit ihn in den Arm genommen. Beide mussten natürlich kräftig lachen, weil das ja so eine Alternative zu dem Start von vorher war. Ja, und das ist auch ein Hinweis, dass eine Prise Humor massiv dazu beitragen kann, Dinge zu entkrampfen. Der nächste Punkt, den man auch im betrieblichen Bereich unwahrscheinlich gut nutzen kann, ist dieses Einüben von eine Aussage des anderen mehr als Option aufgreifen, ein bisschen vielleicht auch bewusst umdeuten, um dann zu sagen, okay, das scheint dir wichtig zu sein, vielleicht möchtest du auch wissen, was ich dazu sage. Das heißt, um von dieser ja, sag mal, Beschlussfassungsebene. Ich habe für heute Abend 2 Kinokarten gekauft. Ist zwar ein Gruselfilm, aber ich nehme an, dass du ihn auch verkraftest. Ich finde ihn auf jeden Fall gut. In einer halben Stunde fahren wir los. Etwas, was vielleicht im weitesten Sinne als nettes Angebot gedacht war, wird sich innerhalb von Sekunden entpuppen oder weiterentwickeln zu einem belastenden Etwas, weil ich wurde nicht gefragt auf den Datum hin, ich wurde nicht gefragt, ob ich einen Gruselfilm will. Es wird einfach so als Voraussetzung, jetzt soll ich auch noch nicht dankbar sein, dass er die Karten gekauft hat, weil er normalerweise das so selten macht und so weiter. Und dann hilft auch so eine Prise Humor. Ich habe das jetzt mit den Karten gerade verstanden. Sollte das jetzt ein Geschenk für dich sein oder für mich? Brauch noch ein bisschen Orientierungshilfe. Wolltest du dir einen schönen Abend machen und mich mitnehmen oder hast du für mich geplant? Ja, was soll das denn? Ein Kinoabend natürlich für uns. Ja, wenn es für uns sein sollte, wäre natürlich auch mal gut, dass wir auch miteinander überlegen, an welches Filmangebot wir aufgreifen und ob es auch gerade an diesem Tag ist. Dann hätte ich es auch gerne heute Morgen gewusst, dann hätte man sich schon ein bisschen darauf einstellen können, wäre vielleicht eine Viertelstunde früher aus dem Büro gegangen oder die Kinder was früher unter die Dusche gestellt, was auch immer. Also das heißt, viel mehr Geschick entwickeln, um von der Schwarz-Weiß-Ebene wegzukommen, um in einer Annäherungsebene des sich miteinander abstimmen zu kommen. Ich habe jetzt zuletzt nochmal die Nachteile an Demokratie innerhalb eines Seminars eingebracht und gesagt, Abstimmungen im Sinne von 51% sind dafür, ist sehr wahrscheinlich unter vielen fast die einzige Möglichkeit, eine gewisse Richtungsentscheidung zu treffen, aber sich miteinander abstimmen, so wie sich im Orchester alle Geigen auf die erste Geige einstimmen, das heißt, sich abstimmen im Sinne von, wie sieht meinetwegen deine Idealvorstellung vom Urlaub aus? Liebe Kinder, schreibt ihr doch mal auf. Wie Partner, Ehepartner, sieht denn deine Vorstellung aus? Oder wie Ehepartnerin, du hast doch jetzt die ganzen Wochen hier unwahrscheinlich viel Brassel im Büro gehabt und zusätzlich noch den Haushalt und die Kinder. Ich würde gerne wissen, was denn für dich ein idealer Raum wäre, jetzt innerhalb des Urlaubs. Okay, Urlaubsdomizil liegt fest und so weiter, aber jetzt wie die Tagesgestaltung aussieht. Und dann kann eventuell kommen, dass sie sagt, ja, ich würde gerne jetzt erstmal für eine Stunde oder zwei einfach mal einen Roman lesen. Dann sagt er, okay, dann macht man das so, dann übernehme ich die Kinder, gehe damit zum Strand, wandere in die Stadt, ich weiß nicht was. Und dann hast du nach Möglichkeit häufig einen solchen Nachmittag. Also wie gesagt, die Annäherungen, um mitzubekommen, wo denn der andere sich befindet, wo er steht, um dann eben von dieser Schwarz-Weiß-Ebene wegzukommen, die eigentlich so ein bisschen an Computer-Dasein erinnert. Ein Computer kann nur ja, nein, richtig, falsch, ein und aus, 0 und 1, aber wir Menschen können mehr, wenn wir es ein bisschen eben auch zulassen.
Das heißt auch, damit ich stabiler werde, davon hatten wir es vorher, ein schwaches Ich hat auch Schwierigkeiten, dann eigene Wünsche überhaupt zu formulieren. Und das sind keine besonders guten Voraussetzungen dann auch für eine gelingende Partnerschaft. Also wenn ich stabiler werden will, wie Sie sagen, mir etwas Stahlstützen auch einbauen möchte, dann kann ich das durchaus auch tun, wenn ich mir ein paar Dinge bewusst mache, sie bewusst auch ansteuere und so mit der Zeit einübe. Also wie Sie in dem Beispiel sagen, es belastet natürlich immer, wenn einer nur negativ sieht und man kann auch den Blick irgendwo anders hinwenden und sich direkt jeden Tag einüben und sagen, jeden Abend überlege ich mal, was denn alles schön war, wenn ich wieder dabei bin und mich dabei ertappe, oh, das war alles schlecht. Und dann gab es an der schlechten Seite auch vielleicht das Schöne, auch wenn es selbstverständlich war. Also wieder mehr Sensibilität für solche Dinge zu entwickeln.
Habe ich den Eindruck, wir sollten häufiger mal in Entwicklungsländer fahren, um das, was wir jeden Tag hier als Selbstverständlichkeit betrachten und selbst wenn die Selbstverständlichkeit nur ein bisschen anzukratzen oder anzufahren ist, schon in Missmut geraten, dann würde es also vielen Menschen auch ein ganz Stück besser gehen und sie würden mehr Zufriedenheit entwickeln. Ich denke nur, wo wir vor 3 Jahren für ein soziales Projekt nach Nigeria gefahren sind, unser Freund hatte uns gesagt, ja, in Nigeria fällt schon mal öfter der Strom aus und da hat man eine Frau gesagt, naja, gut, dann fällt doch schon mal der Strom aus. Wir waren 3 Tage da, dann haben wir für uns festgestellt, wir in Deutschland würden sagen, nicht der Strom fällt öfter aus, sondern der Strom ist manchmal da. Weil morgens, mittags und abends war er vielleicht für eine halbe Stunde da. Also das heißt, dann anschließend nach Hause zu kommen und nochmal sich zur Kenntnis zu nehmen, du kannst hier den Wasserhahn aufdrehen und jederzeit kommt sauberes Wasser raus. In Nigeria, wenn überhaupt, kommt nur Wasser raus. Ob es sauber ist, muss man nochmal groß anfragen, weil die Flüsse, die Bäche und die Brunnen unseren Sauberkeitsstandard auf keinen Fall haben. Wenn ich meinen Föhn brauche als Frau, um die Haare zu föhnen, dann kommt der Strom raus aus der Steckdose. Meine Frau hat dreimal in der Nacht angefangen, sich die Haare zu föhnen. Wir hatten einen großen Deckenventilator und dann wussten wir, aha, wenn er sich dreht, dann ist also Strom da. Mitten in der Nacht sagt sie, Mensch, ich dusche mich gerade, natürlich kaltes Wasser, von der Zisterne, dann kann ich mir die Haare föhnen. Sie war gerade fertig mit Duschen, hörte der Deckenventilator auf, also Strom war wieder weg. Also Haare wieder eingepackt. 2 Stunden später, oh, der Deckenventilator dreht sich. Okay, ich kann mich föhnen. Angefangen mit Föhnen, Deckenventilator wieder weg. Diese Dinge, die wir in unseren westlichen Ländern als Selbstverständlichkeit alle betrachten, könnten uns, wenn wir nur ein bisschen hinschauen würden, jeden Tag so glücklich stimmen, dass wir ein Krankensystem haben, wo also innerhalb von kurzer Zeit wir im Krankenhaus sind. Ich bin mit meiner Frau durch die Sahara gewandert, nahm am ersten Tag den Guide, 180 Kilometer war die Strecke ungefähr, haben wir den Guide gefragt, ja, wenn jetzt hier ein dicker Unfall passiert oder irgendwie ein Herzinfarkt, ja, für einen Herzinfarkt, ich glaube, die minimalste Zeit wäre 2, die maximale ungefähr 6 Stunden, bis das jemand hier wäre, weil hier habe ich keinen Empfang, dann muss ich auf den nächsten Berg gehen, dann kann ich dann Empfang kriegen, dann kann man im Notfall, wenn einer da ist, einen Rettungshubschrauber kriegen, ansonsten kommt so ein Wüstenfahrzeug, was dann ein und dann im Krankenhaus ist. Da habe ich gesagt, in Deutschland haben wir, glaube ich, eine Norm, dass innerhalb von einer Viertelstunde die Feuerwehr und innerhalb von, was weiß ich, 20 Stunden das Krankenauto überall vorhanden sein soll, um eben, also wir hätten jeden Tag so viel an Möglichkeiten zufrieden zu sein, dass man von da so jede Menge gelassener und glücklicher werden würde und damit auch eine viel größere Stabilität haben würden, mit den ein oder anderen kleinen oder größer scheinenden Belastungen angemessener umzugehen.
Tja, das ist, glaube ich, der beste Tipp, den Sie uns hier mit auf den Weg geben. Dann ändert sich nämlich wirklich alles, auch der Blickwinkel für den Urlaub, den ich überhaupt machen kann. Ja, auf die kleinen Dinge zu achten und überhaupt mit dem mal glücklich zu sein, was denn alles den lieben langen Tag so funktioniert und alles klappt und alles rund läuft hier, die wir im satten Westen sitzen. Ja, wo wir einfach wirklich nur den Schalter anknipsen müssen und den Wasserhahn aufdrehen müssen und dann kommt da tatsächlich nicht nur Wasser raus, sondern sogar auch noch Trinkwasser und so weiter. Ja, das könnte man direkt einüben, vielleicht auch sogar vor dem Urlaub, damit man dann ein richtiges Gefühl hat für das, was eigentlich, was man alles hat. Und sich darin eben immer wieder einüben. Herr Dr. Wunsch, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier mit viel Fantasie und diese Sendung hier bereichert haben. Und zum Thema, damit der Urlaub nicht zum Stress wird, vielen Dank und Ihnen alles Gute, falls für Sie der Urlaub noch aussteht.
Er steht noch aus. Ihnen auch alles Gute ja. Und allen Hörerinnen und Hörern genauso.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, einige Hinweise möchte ich Ihnen zu dieser Sendung noch geben. Für weitere Fragen, Kontakt mit Albert Wunsch oder auch die weiteren Bücher mit mir selbst zum stabilen Ich, die Verwöhnungsfalle, Boxenstopp für Paare oder auch Abschied von der Spaßpädagogik, all das finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.horeb.org. Im Tagesprogramm, da haben Sie rechts noch einen Button mit dem Hinweis Information. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie diese Informationen abrufen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das auch gerne auf der Homepage unter der Rubrik Podcast tun und dort die entsprechende Lebenshilfe suchen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Tag, einen schönen Urlaub, falls er Ihnen noch bevorsteht und vor allem stressfrei. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.